Wer von euch kennt den Bibelvers und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke? Wer hat ihn schon mal gehört? Das habe ich mir gedacht. Ich habe gehofft, mindestens die Hälfte. Weiß jemand, wo der Vers steht? Sprüche, Nehemia, noch andere Vorschläge? Also Nehemia war ein Volltreffer. Nehemia 8, Vers 10. Da heißt es sogar in der Elberfelder Übersetzung, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Bergfestung. Das klingt richtig wuchtig, richtig stark. Es ist ein starkes Fundament. Aber vor kurzem ist mir erst der Zusammenhang klar geworden. Vor kurzem habe ich erst richtig begriffen, in welche Situation das hineingesprochen worden ist. Und ich möchte mit euch heute einen Ausflug machen und herausfinden, von welcher Freude redet dort Esra und Nehemia und was geschah vorher und was bedeutet überhaupt Freude im Neuen und Alten Testament? Wie ist es beschrieben? Folgende Situation. Ich habe vor einigen Wochen auch einen ehemals Drogenabhängigen betroffen, der auch in der Nachsorge bei uns gelebt hatte und der immer wieder auch bei Festen oder bei Veranstaltungen viel gelacht hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, du bist ja gut drauf und du lachst immer so, wenn man dich trifft. Und dann wurde er schlagartig ernst und ich wusste natürlich auch schon manches an den Hintergründen und trotzdem hat es mich im Herzen total tief getroffen, als er meinte, Michael, das ist eigentlich alles nur gespielt. Im Prinzip versuche ich den Tag irgendwie zu überstehen und ich merke, da ist eigentlich gar keine Freude in mir. Und das ist, um irgendwie vielleicht selber gut drauf zu kommen, das ist nur oberflächlich, aber tief in mir bin ich zutiefst unglücklich. Und das seit Monaten, das seit Jahren. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals weggehen wird. Und das hat mich total betroffen gemacht, weil ich wusste um die Depressionen, ich wusste um viele Schwere in seinem Leben und dass er im Kämpfen ist und dass er sich auch fragt, warum bin ich eigentlich noch clean, wofür das Ganze? Und trotzdem war mir auch klar, dass er nicht der Einzige ist. Also, was führt letzten Endes zu einer tiefen inneren Freude? Und wie können wir im Alltag auch immer wieder dafür sorgen, dass uns diese Freude vielleicht erhalten bleibt oder dass sie richtig durchdringt? Diese Frage möchte ich mit euch auch bewegen. Und woran erkennen wir überhaupt, ob es tiefer geht oder ob eigentlich das Ganze nur oberflächlich ist? Und ich habe euch von diesem Schulfreund erzählt, durch den ich gläubig geworden bin, der mich fasziniert hat mit seinen leuchtenden Augen, wo ich gemerkt habe, das kommt nicht von irgendeiner Droge, sondern das ist Lebensfreude, die sich in den Augen widerspiegelt. Jahre später hat er sich vom Glauben abgewendet und wollte nichts mehr von Jesus wissen, war zutiefst enttäuscht. Worin ist der Unterschied, ob auch der Glaube zu Gott etwas wie ein Strohfeuer ist, wo du dich schnell bekehrst, wo du schnell zu Jesus findest, aber das Ganze nicht an Tiefe gewinnt? Manch einer, der sich auf der Szene bekehrt, und okay, wir können hoffen und beten dafür, dass er hoffentlich im Himmel ankommen wird. Und uns steht das nicht zu. Wir dürfen froh sein, dass Jesus der Richter ist und dass jemand, der sich bekehrt, auch hoffentlich bei ihm ankommt. Aber so viele, die letzten Endes im Leben auch wieder straucheln, die sich von Gott abwenden, weil ihnen was versprochen worden ist, was scheinbar nicht eingetreten worden ist. Und wo es nur bei diesem Strohfeuer blieb. Also was führt dazu in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, dass wir wirklich an Jesus dranbleiben, dass der Glaube und auch die Lebensfreude eine tiefere Qualität bekommt? Und da lasst uns auch vom Alten Testament inspiriert werden. Aber zunächst möchte ich mit euch mal kurz hingucken, der Predigttext. Und der steht in Nehemia Kapitel 8, aber diesmal im Zusammenhang die Verse 5 bis 12. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes. Denn er, also Esra, überragte das ganze Volk. Und als er das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und alle anderen, die da genannt sind, belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Teschater, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sie sagten zum ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Ich danke dir, dass es nicht leer zurückkehrt. Und deshalb bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort tiefer aufschließt, dass es Frucht bringen kann in unserem Herzen und dass es das bewirkt, wozu du es gesendet hast. Amen. Ich habe den ersten Punkt genannt: Was ist eigentlich Freude? Und wenn wir in der Bibel mal hinschauen, was Freude kennzeichnet, dann stoßen wir im Neuen Testament auf das schöne Wort Chara aus dem Griechischen und im Alten Testament auf das schöne Wort Simha, das ist Hebräisch. Und 360 Mal taucht Freude in der Bibel auf. Und Chara bedeutet übersetzt tiefe Heiterkeit, von etwas hingerissen sein, etwas unbedingt weitererzählen wollen, zu jubeln, eine tiefe Geborgenheit zu empfinden, ein völliges Abfallen von Sorge. Ja, wer wünscht sich das nicht? Ein völliges Abfallen von Sorge. Und die Parallelstelle im Lukas-Evangelium macht deutlich, wie die Frau jubelt, als sie ihr Geld wiederfindet. Oder wie der Hirte, der Schäfer, jubelt, als er bei den 100 Schafen das eine wiederfindet und es auf seine Schultern nimmt und zurückbringt. Und sie beide freuen sich so, dass sie es anderen erzählen müssen, dass die Freude sie weitergeben müssen, indem sie den Nachbarn, den Freunden, allen möglichen Bekannten von dem erzählen, was sie erlebt haben. Die Freude, die übersprudelt und unbedingt weitergegeben werden muss. Das Interessante ist, dass Simha im Hebräischen teilweise etwas ganz anderes bedeutet. Es geht um die Festfreude. Die Juden haben ja viele verschiedene Feste, die sie feiern, und fast alle haben sie den Ausgangspunkt, dass man zum einen für etwas dankbar ist. Das Passafest, was wir auch gerne im neuen Land feiern, in allen Häusern, wo es darum geht, dass man an den Auszug aus Ägypten erinnert, die Schwere der Gefangenschaft und dann die Freude, dass Jesus eben wirklich durch Mose dazu bewegt, ausziehen zu können und letzten Endes in die Freiheit zu kommen, in das verheißene Land zu kommen, und das Blut des Lammes, was über den Türpfosten gestrichen wurde, damit man verschont wird und alle anderen Kinder getötet worden sind, weil der Pharao ein verhärtetes Herz hatte. Und das Blut des Lammes, was dann im Abendmahl hunderte Jahre später gefeiert wird, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Also im Passafest wird eigentlich etwas schon deutlich gemacht, was sich dann bei Jesus vollendet. Also die Feste sind oft auf Dankbarkeit ausgerichtet, auf Freude. Aber die Juden gehen auch davon aus, dass Freude nicht von alleine entsteht, sondern Freude, Dankbarkeit, man braucht einen Raum dafür. Der Raum sind die Feste, manchmal eine ganze Woche lang. Der Raum bedeutet Rückzug, dass ich mir Zeit nehme, bedeutet, dass ich in Gottes Wort lese und dass nur dann wirklich Freude sich entfalten kann. Jüdische Feste, Raum und Zeit für Freude oder auch Hochzeiten und Ernte, alles, was mit allen Sinnen begangen wird, wo wirklich dann eben auch ein Festtisch da ist, wo man tatsächlich so vieles sammelt und herausholt und somit eben auch mit allen Sinnen wahrnehmen kann, es gibt einen Grund zur Freude. Und jetzt schauen wir auf den Bibeltext. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die Ausgangssituation war gewesen, dass Nehemia schon einige Zeit vorher diesen Impuls von Gott bekommen hat, ich soll zurückkehren in das zerstörte Jerusalem. Ich soll dazu beitragen, dass die Stadtmauer wieder aufgebaut wird, dass vielleicht eines Tages auch wieder ein Tempel entsteht. Ich soll den wenigen Juden, die übrig geblieben sind und dort noch wohnen und nicht ins Exil, in die Gefangenschaft gezogen sind, ich soll sie ermutigen und ich soll mit ihnen zusammen die Stadtmauer aufbauen. Und das hat ihn so bewegt, dass er über mehrere Tage geweint hat und dann seinen König gebeten hat, dass er entsandt wird und freigestellt wird. Und tatsächlich hat er sogar einen Brief bekommen, dass er durch die Länder ziehen konnte, in denen er verschont wurde und nicht umgebracht wurde. Und er kam an, aber er fand vor eine total entmutigte Schar von Juden. Und es bedurfte erstmal einer großen Überzeugungskraft, dass sie angefangen haben, die Stadtmauer zu bauen. Dann war die Stadtmauer wiederhergestellt und die ersten, die zurückkehrten aus der Gefangenschaft, aus dem Exil, waren die Leviten gewesen, die für den Lobpreis zuständig sind. Und zu der Zeit, als dann Esra das Wort aufgeschlagen hat, waren es etwa 50.000, die zurückgekehrt sind. Und sie hatten zufällig, als sie auch versucht, die Gebäude wieder aufzubauen, hatten sie die Tora gefunden, also die 5 Bücher Mose. Und dann erinnerten sie sich, da war doch etwas, das Wort Gottes. Und unter den 50.000 war viele, die plötzlich einen Hunger bekommen hatten nach dem Wort. Und sie sagten, Esra, du bist der Schriftgelehrte, lies uns wieder aus dem Wort Gottes vor, wir wollen es hören. Und dann baute man ein Holzgerüst für Esra. Und deshalb heißt es hier auch, er stand über ihnen, weil auf dem Holzgerüst schlug er die Tora auf. Und ich war mal gespannt, was hier passiert, wenn ich die Bibel aufschlag. Ich habe jetzt keine besonderen Reaktionen gesehen, jetzt nicht so wie dort. Ich blätter noch mal kurz zurück, falls ihr euch erinnert. Die fielen plötzlich nieder auf ihr Angesicht, warfen ihre Hände hoch und priesen dem Herrn. Also schon eine außerordentliche Reaktion. Gut, ich habe die jetzt hier nicht unbedingt erwartet. es war wirklich etwas, wo einfach eine große Heiligkeit da gewesen sein muss. Und wo plötzlich eine Ergriffenheit da war, das ist das Wort Gottes. Wir haben es verloren. Wir haben nicht mehr an das Wort Gottes gedacht. Wir hatten keine Hoffnung mehr. Und wir haben auch keine Feste mehr gefeiert. Wir haben uns von Gott verlassen gefühlt. Und jetzt ist das Wort Gottes wieder da und die Stadtmauer ist fertiggestellt. Eine tiefe Ergriffenheit, dass Gott wieder da ist. Und dann fing Esra an zu lesen, aber keiner verstand etwas. Warum? Weil keiner Hebräisch sprach. Viele sprachen Aramäisch, aber nicht Hebräisch. Und dann steht hier, dass Wort für Wort übersetzt wurde. Die Leviten, Nehemia, Esra, sie alle übersetzten für die Leute. Es bildeten wahrscheinlich sich kleine Gruppen. Und so gingen sie einige Texte aus Mose durch, aus der Tora. Und plötzlich wurde ihnen klar, was sie alles versäumt hatten, wo sie eben sich von Gott entfernt hatten und wo sie nicht mehr die Feste gefeiert haben, wo sie keine Freude, keine Dankbarkeit mehr hatten, wo sie nicht mehr an Gott geglaubt hatten. Und jetzt stand die Stadtmauer, sie waren wieder 50.000. Und in dieser Situation hinein fingen sie an zu weinen. Sie waren total bewegt. Unter diesen 50.000 geschah eine Bußbewegung. Sie merkten plötzlich, wie sehr sie eben Gott verlassen hatten. Und sie erinnerten sich an das. Und sie weinten, weil sie so traurig darüber waren, dass sie so nicht mehr geglaubt haben, dass sie so kleingläubig waren, dass sie keine Hoffnung mehr hatten. Und in diese Situation hinein, da sprach halt dann eben Nehemia und Esra diese besonderen Worte. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte hörte. Und er sagte, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet den Anteile, für den nichts zubereitet ist. Feiert ein Fest, gebt dem Raum, dass sich die Freude Gottes in euch ausbreiten kann. Dem Anteile zu geben, der keine hat, damit ist gemeint, kocht für die mit, die nichts zu essen haben. Ich war sehr an Summer in the City erinnert. Und wir feiern ja auch um Weihnachten herum immer Christmas in the City, vom 19. bis zum 24. Am 24. feiern wir Heiligabend im Bistro, es kommen 120 Personen von der Drogenszene. Gebt dem Anteile, die keinen Anteil haben. Kocht für die, die nichts zu essen haben. Und jedes Mal höre ich von den Teilnehmenden, dass es so eine besondere Gemeinschaft ist. Man sondert sich aus, man nimmt sich eine Woche Zeit, um am Anfang eine Stunde gemeinsam in der Bibel zu lesen, das Wort Gottes ausgelegt zu bekommen, um dann in Gemeinschaft, in Kleingruppen zu 5 bis 6 Personen auf die Szene zu gehen, den ganzen Tag unterwegs zu sein und abends nochmal zusammenzukommen, um für diese Leute zu beten, auszutauschen, was man erlebt hat. Es ist eine Zeit der Absonderung. Du kannst auch ins Kloster gehen für eine Woche. Du kannst auch einfach einen Urlaub machen mit der Bibel. Du hast so viele Möglichkeiten. Aber hier ist eigentlich das geschehen, was ansonsten Simha, die Festfreude ausmacht. Es geht darum, dass man sich absondert und eine Zeit hat, wo man sich wirklich mit Gottes Wort beschäftigt und alle in der Gemeinschaft mit hineinnimmt. Auch die, die nichts zu essen haben. Man kann von einer Erweckung sprechen, die dort ausgebrochen ist. So, und jetzt die Frage an euch. Weiß jemand, wie es weiterging? Was haben die Leute getan, als sie Esra und Nehemias Worte hörten? Gab es ein Happy End, oder? Keine Ahnung? Ihr müsst das alle mal nachlesen. Folgendes geschah. Sie taten das. Und als sie weiterlasen, lasen sie vom Laubhüttenfest. Sie lasen davon, dass das Volk Gottes sich für eine Woche abgesondert hat, nicht in ihre Hütten zurückgekehrt ist, sondern Zweige gesammelt haben, sich eine Laubhütte gebaut haben, im Andenken daran, dass das Volk Gottes 40 Tage in der Wüste unterwegs war und von Gott versorgt wurde. Und dass man in den Laubhütten gemeinschaftlich das Essen kocht und die ganze Zeit immer wieder auch im Wort Gottes liest. Eine Woche lang. Und sie beschlossen, wir wollen das Laubhüttenfest feiern. Esra und Nehemia, wir haben erkannt, wie sehr wir das Wort Gottes vernachlässigt haben und wie wichtig die Feste sind. Und wir möchten eine Woche lang uns absondern und wollen uns Zeit nehmen. Und in dieser Woche geschah natürlich ganz viel. Und ich möchte euch heute Morgen so gerne herausfordern, euch zu fragen, wo hast du vielleicht auch in letzter Zeit an Gott vorbeigelebt? Wo geht's darum, dass du dich wirklich auch einmal absonderst, dir Zeit nimmst, in Gemeinschaft oder alleine, um im Wort Gottes zu lesen und dieser Freude Raum zu geben, dass sie sich ausbreiten kann? Welche Feste und Rituale kann es vielleicht in deinem Leben geben, wo du tatsächlich das öffentlich tust? Natürlich zum einen kann das der Schabbat sein, dass du neu den Sonntag für dich belebst, was das Wort Gottes angeht, was aber auch das angeht, dass du bewusst Gottes Gegenwart suchst und dich auch fragst, ja, wofür kann ich mich eigentlich freuen? Das kann aber auch ein Fest sein, was weiß ich, der Hochzeitstag oder der Geburtstag oder was auch immer, wo du sagst, ich möchte dieses Fest bewusst zur Ehre Gottes feiern. 2024 oder 2025. Ich persönlich werde nie vergessen, ich habe meinen 18. Geburtstag zweimal gefeiert. Weil ich habe mich erst nach meinem 18. Geburtstag bekehrt. Und vorher war es so, dass ich meinen 18. Geburtstag wie üblich jeder andere fast in meiner Schulklasse oder meinem Freundeskreis gefeiert hat. Wir haben uns besinnungslos besoffen. Und das habe ich diesmal auch in der Garage von meinen Eltern getan, mit großer Stereoanlage, mit viel Bier und auch härteren Getränken. Ich hatte einen Filmriss, ich konnte mich an wenig erinnern. Und ich glaube, es kamen bestimmt 40, 50 Personen. Die einen kamen, die anderen gingen. Und es waren viele lose Begegnungen. Und als ich mich bekehrt hatte, wollte ich ein halbes Jahr später meinen 18. Geburtstag nochmal feiern. Mit dieser christlichen Jugendgruppe. Aber ich wollte alle meine alten Freunde gerne einladen. Und ich wollte ihnen erzählen von dem, was ich mit Jesus erlebt habe. Und die kamen auch zum Teil, also die Hälfte. Und die haben ganz schön komisch geguckt, weil mitten auf dieser Geburtstagsparty, wo es keinen Alkohol gab, aber dafür viele andere leckere Getränke und Essen, und ich durfte bei einer christlichen Familie feiern, bei der ich auch am Wochenende öfters sein durfte. Die guckten ganz komisch, als ich mitten auf dieser Party dann kurz um Gehör bat, alle zusammengetrommelt habe und einfach von dem erzählt habe, was ich mit Jesus erlebt habe. Und mein Wunsch war es, dass es anschließend Lobpreislieder gibt und wir zusammen beten. Und der eine oder andere vom alten Freundeskreis kam auf mich zu und war innerlich bewegt und wollte mehr wissen. Aber für mich war das so schön, dass sich mein Leben gedreht hat und dass ich dieses Fest nochmal ganz anders feiern durfte. Ja, und als letztes, und dann komme ich zum Schluss. Benedikt von Nursia hat 500 nach Christus gelebt. Und als er die Ordensgemeinschaft gründete, und die Ordensregeln bis heute eine große Rolle spielen, hat er mit die Lectio Divina eingeführt. Es geht darum, dass jeder Mönch eine Stunde lang am Tag Bibel lesen sollte nach einem bestimmten Schema. Und als ich jetzt vor kurzem im Bergurlaub das Buch über ihn gelesen habe, von Rod Dreher, also es keine Schleichwerbung sein, es geht darum, diese Ordensregeln auf die heutige Gesellschaft zu übertragen und was sie uns heute noch sagen können, da hat es mich total tief bewegt. Es geht darum, dass in der Bibellese du dir einfach wirklich Zeit nimmst, viermal den gleichen Text zu lesen. Viermal mit unterschiedlichen Akzenten, je nachdem, was sich anspricht oder wo du hinhörst. Es geht darum, dass du anschließend darüber nachdenkst, darüber betest und dann einfach ruhst. Es einfach eine Zeit der Ruhe und der Stille auch gibt, die wir, glaube ich, ganz schön schwer manchmal aushalten können. Es geht darum, dass das Wort Gottes somit nochmal ganz anders, umfassender dich auch erreichen kann. Ich merke, das ist in meinem Leben ganz schön umfochten. Von daher, ich glaube, da stehen wir alle manchmal am gleichen Punkt. Aber jedes Mal, wenn ich predige, also auch heute, merke ich, dass es für mich richtig schön ist, morgens um 6 schon aufzustehen und tatsächlich eben das Wort Gottes nochmal in Ruhe durchzulesen, zu ruhen, zu beten, nachzudenken und diese Zeit am Morgen mir zu nehmen. Und oft gibt es nochmal Impulse und Gedanken, die völlig neu sind, wo ich mir Gottes Reden auch bewusst aufschreibe. Und ich möchte euch ermutigen heute auch zu einer Lectio Divina. Zudem, dass ihr tatsächlich schaut, wie kann auch beim Bibellesen ich nochmal völlig neu kreativ werden von dem, wenn es darum geht, eine Passage öfters zu lesen, mit einer unterschiedlichen Fragestellung, mit dem, dass ich darüber ruhe und mir Zeit nehme, mit dem, dass ich mir vielleicht manches aufschreibe, wo ich es empfinden habe, das könnten Gedanken sein, die von Gott kommen, als eine Art Antwort, mit dem, dass es etwas ist, was in deiner Woche oder eben an Zeiten, wo du dich absonderst und wirklich dir Zeit nimmst für Gott, das Wort Gottes nochmal anders zu dir spricht. Und ich möchte euch am Ende einladen, mit mir zusammen einen Psalm zu sprechen. Vielleicht können wir dazu alle aufstehen. Weil schon David wusste damals, dass unsere Seele einen Schubser braucht. Lobe den Herrn, meine Seele, bedeutet, es ist gut, seine eigene Seele aufzufordern, Gott zu loben und somit eben auch seiner Freude Raum zu geben. Und lasst uns das noch gemeinsam tun. Ein Gebet, wo wir unsere Seele auffordern, gibt der Freude Raum, dass sie tiefer dringen kann. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang. Will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht dem Bedrückten, er gibt dem Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr sieht Witwen, hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott Zion von Generation zu Generation. Halleluja. Amen.